Unser Anfang geschehe im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu diesem Konfirmationsgottesdienst in unserer Stiftskirche. Ich freue mich besonders, dass auch Leute von auswärts hierher gefahren sind. Wir haben extra das schönste Wetter für Sie bestellt und wir hoffen jetzt zu Gott, dass er uns diesen Tag und diesen Gottesdienst reichlich segne. Wir singen zu Beginn miteinander dieses Lied Nummer 1 auf unserem Liedblatt im Gesangbuch 231. Nun danket all und bringet Ehr. Wir wollen beten. Vater, wir danken dir, dass wir heute die Konfirmation feiern dürfen. Du willst, dass auch unsere Konfirmanden zu dir und deiner Gemeinde gehören. Du hast sie schon in deiner Taufe gerufen. Nun hilf ihnen heute mit einzustimmen in das Bekenntnis der Gemeinde. Präge das Geschehen dieses Tages so in ihre Herzen ein, dass es eine Hilfe werde für ihr ganzes Leben. Sei du jetzt mitten unter uns. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, erhöre uns. Amen. Wir setzen uns und hören die Posaunen.
Fangen wir an.
Liebe Gemeinde, es ist notwendig, dass wir als Christen sagen können, woran wir glauben. Darum wird nach der Ordnung unserer Kirche jedes Jahr in diesem Gottesdienst entfaltet, was christlicher Glaube ist. Schon die ersten Jünger haben den Glauben an ihren Herrn in kurzen Worten zusammengefasst. Eines der frühesten Bekenntnisse heißt: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. In den ersten Jahrhunderten der Kirche haben Christen das, was ihnen aus dem Zeugnis der Bibel wichtig geworden ist, als Richtschnur für ihren Glauben zusammengefasst. Daraus hat sich das apostolische Glaubensbekenntnis entwickelt. Wir bekennen nun Konfirmanden und Gemeinde mit den Worten der Väter unseren christlichen Glauben. Sie finden das auf Seite 2 und wir stehen dazu auf. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Martin Luther hat dieses Glaubensbekenntnis nun mit folgenden Worten erklärt. Und hier sind jetzt unsere Konfirmanden dran. Wenn Sie stecken bleiben, möchte ich Ihnen sagen, gestern bei der Hauptprobe haben Sie es hervorragend gekonnt.
Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat, samt allen Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält. Dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Äcker, Vieh und alle Güter beschert, mich mit allem, was Not tut, für Leib und Leben reichlich und täglich versorgt, in allen Gefahren beschirmt und vor allem Übel behütet und bewahrt. Und das alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit, ohne all mein Verdienst und Würdigkeit, das alles ich ihm zu danken und zu loben und dafür zu dienen und gehorsam zu sein schuldig bin, das ist gewisslich wahr.
Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch, von der Jungfrau Maria geboren, sei mein Herr, der mich verlorenen, verdammten Menschen erlöst hat, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels. Nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und seinem unschuldigen Leiden und Sterben, auf dass ich sein Eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit, gleich wie er ist, auferstanden vom Tod, lebet und regiert in Ewigkeit. Das ist gewisslich wahr.
Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Gleich wie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus erhält, im rechten einigen Glauben, in welcher Christenheit er mir und allen Gläubigen täglich alle Sünden reichlich vergibt und am jüngsten Tage mich und alle Toten auferwecken wird und mir samt allen Gläubigen in Christus ein ewiges Leben geben wird. Das ist gewisslich wahr.
Wenn wir nun versuchen, diesen Inhalt unseres christlichen Glaubens mit Worten unserer Zeit auszusprechen, so setzen wir unseren Versuch nicht an die Stelle des alten Bekenntnisses, aber wir nehmen es ernst, dass jede Zeit sagen muss, was Glauben bedeutet.
Wir vertrauen darauf, Gott, der Herr, ist unser Vater. Alles ist durch ihn geschaffen, der Weltraum und jedes Atom. Jedes Leben verdankt ihm Wesen und Gestalt. Auch wir Menschen sind sein Werk. Gott ist der Herr über die Natur. Er lenkt Menschen und Völker, auch da, wo wir sein Tun nicht begreifen können. Wir glauben an Gott, den Vater. Von ihm empfängt unser Leben Sinn und Ziel.
Wir vertrauen darauf. Gott ist in Jesus Mensch geworden und uns ganz nahe gekommen. Jesus war ein Mensch unter Menschen und blieb doch immer als der Sohn mit dem Vater verbunden. Er war das in Vollkommenheit, was wir nach Gottes Willen sein sollen. Ein Mensch unter Gott. Weil er allein Gott die Ehre gab und keinen Menschen preisgeben wollte, musste er sterben. Aber er blieb nicht im Tode. Gott hat Jesus Christus auferweckt von den Toten und in seine uns verborgene Welt aufgenommen. Am jüngsten Tage wird er erscheinen, um Gericht zu halten und seine Herrschaft sichtbar aufzurichten. Wir glauben an Jesus Christus. Bei ihm sind wir geborgen für Zeit und Ewigkeit.
Wir vertrauen darauf. Gott ist durch seinen Geist bei uns. Er sammelt Menschen aus allen Völkern zu seiner Gemeinde auf Erden. Gottes Geist führt zur Umkehr, stiftet Glauben und schenkt Vergebung. Er bringt uns die Hoffnung auf Gottes neue Welt und gibt damit unserem Leben Richtung und Ziel. Wir glauben an den Heiligen Geist. Durch ihn empfangen wir Mut zum Glauben, Kraft zum Dienen, Ausdauer im Hoffen.
Sei Lob und Preis mit Ehren. Wir singen Lied 188, Vers 5 oder Nummer 2 in unserem Liedblatt. Aus dem Glauben an Jesus Christus wächst das Leben mit ihm. Gott hat uns als Hilfe für ein Leben im Glauben seine Gebote gegeben. Wie beim Glaubensbekenntnis hören wir jetzt zu den einzelnen Geboten die Erklärung Martin Luthers und dann ein paar Sätze zur Erläuterung aus unserer Zeit. Die Gebote wollen wir gemeinsam sprechen und sind auch auf ihrem Liedblatt aufgeführt. Das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und ihm vertrauen.
Mit diesem Gebot will Gott uns helfen, dass wir nicht in Angst leben, weder vor der Macht der Menschen noch vor dem Stand der Gestirne. Gott will allein unser Herr sein. Wer sich an ihn hält, empfängt die wahre Freiheit. Das zweite Gebot. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen.
Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir bei seinem Namen nicht fluchen, schwören, zaubern, lügen oder trügen, sondern ihn in allen Nöten anrufen, beten, loben, danken.
Mit diesem Gebot will Gott uns helfen, dass wir seinen Namen nicht missbrauchen, weder in abergläubischen Beschwörungen noch durch gedankenloses Geschwätz. Gott selbst will unser Helfer sein. Das dritte Gebot. Du sollst den Feiertag heiligen.
Wir sollen Gott fürchten und lieben und die Predigt und sein Wort nicht verachten, sondern dasselbe heilig halten, es gerne hören und lernen.
Mit diesem Gebot will Gott uns helfen, dass wir uns nicht zu Tode hetzen, weder durch pausenloses Arbeiten noch durch Jagd nach Vergnügen. Gott selbst will unser Meister sein. Das vierte Gebot. Du sollst Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst im Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird.
Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unsere Eltern und Herren nicht verachten noch erzürnen, sondern sie in Ehren halten, ihnen dienen, gehorchen und sie lieb und wert halten.
Mit diesem Gebot will Gott uns helfen, dass wir nicht ständig in Auflehnung leben, weder gegen unsere Eltern noch gegen die Ordnungen. Wer sich von ihm finden lässt, kann in der Gemeinschaft leben. Das fünfte Gebot. Du sollst nicht töten.
Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir uns zum Nächsten an Leib und Leben keinen Schaden noch Leid tun, sondern ihm helfen und beistehen in allen Gefahren und Nöten.
Mit diesem Gebot will Gott uns helfen, dass wir einander nicht unmenschlich behandeln. Gott selbst will unser Beschützer sein. Wer sein Gebot ernst nimmt und achtet, kann andere ernst nehmen und achten. Das sechste Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen.
Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir keusch und zuchtvoll leben, in Worten und Werken und an jeder sein Gemahl Liebe und Ehre.
Mit diesem Gebot will Gott uns helfen, dass wir uns nicht zügellos gehen lassen. Gott selber will für unser Glück eintreten. Wer mit ihm seinen Weg geht, kann annehmen, was Gott ihm bestimmt hat. Das siebte Gebot. Du sollst nicht stehlen.
Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseren Nächsten sein Geld oder Gut nicht nehmen, noch mit falscher Ware oder Handel an uns bringen, sondern ihm sein Gut und Nahrung helfen bessern und behüten.
Mit diesem Gebot will Gott uns helfen, dass wir uns nicht auf unehrliche Weise zu bereichern suchen. Gott selbst will uns versorgen. Wer auf ihn sein Vertrauen setzt, kann geben, statt zu nehmen. Das achte Gebot. Du sollst kein falsches Zeugnis reden wider deinen Nächsten.
Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseren Nächsten nicht belügen, verraten, verleumden oder ins Gerede bringen, sondern ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren.
Mit diesem Gebot will Gott uns helfen, dass wir nicht von der Wahrheit abweichen, weder zur eigenen Bequemlichkeit noch weil es andere von uns verlangen. Gott, der Herr, hat Vertrauen zu uns. Das neunte Gebot. Du sollst dich nicht lassen gelüsten deines nächsten Hauses.
Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten nicht mit List nach seinem Erbe der Hause trachten, noch es mit einem Schein des Rechtes an uns bringen, sondern ihm dasselbe zu behalten, förderlich und dienlich sind.
Du sollst dich nicht lassen gelüsten deines nächsten Weibes. So heißt jetzt das zehnte Gebot, dass wir miteinander sprechen wollen. Das zehnte Gebot. Du sollst dich nicht lassen gelüsten deines nächsten Weibes, noch seines Knechts, noch seines Ochsen, noch seines Ochsen, noch seines Esels, noch alles, was dein Nächster hat.
Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten nicht sein Weib, Gesinde oder Vieh ausspannen, abwerben oder abwendig machen, sondern sie anhalten, dass sie bleiben und tun, was sie schuldig sind.
Mit diesen Geboten will Gott uns helfen, dass wir nicht neidisch sein müssen, weder auf den Besitz der anderen noch auf ihren Erfolg. Gott, der Herr, ist der Geber aller guten Gaben. Wer alles dankbar von ihm empfängt, kann anderen das ihrige gönnen. Und jetzt singen unsere Konfirmanden zusammen mit Mitarbeitern und Leuten unserer Jugendarbeit ein Lied aus unserer Zeit. Sie können es mitlesen oder sogar mitsingen auf dem Liedblatt. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Jesus ruft Menschen in seine Nachfolge. Er hat den Auftrag zur Taufe gegeben.
Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende.
Der württembergische Reformator Johannes Brenz, der hier direkt neben mir begraben liegt, Johannes Brenz sagt über die Taufe.
Die Taufe ist ein Sakrament, ein göttlich Wortzeichen, womit Gott der Vater durch Jesus Christus seinen Sohn samt dem Heiligen Geist bezeugt, dass er dem Getauften ein gnädiger Gott wolle sein und ihm verzeihe alle Sünden aus lauter Gnade um Jesu Christi willen und nehme ihn auf an Kindesstatt und zum Erben aller himmlischen Güter.
In der Taufe spricht Gott zu uns, dass alles, was durch Jesus Christus zum Heil der Welt geschehen ist, uns persönlich gilt. Er will, dass wir zu ihm kommen, Jesus Christus als unseren Herrn anerkennen und bei seinem Wort und seiner Gemeinde bleiben. Zu Jesus kommen und bei ihm bleiben, nennt die Bibel Glauben. Als Hilfe zum Glauben hat er uns das heilige Abendmahl gegeben.
Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tische saß, nahm das Brot, sagte Dank, brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis.
Und dazu sagt Johannes Brenz:
Das Abendmahl ist ein Sakrament und göttlich Wortzeichen, worin uns Christus wahrhaftig und gegenwärtig in Brot und Wein seinen Leib und sein Blut schenkt und darreicht und uns vergewissert, dass wir haben Verzeihung der Sünden und ein ewiges Leben.
Im heiligen Abendmahl spricht Jesus uns zu, dass er mit uns Gemeinschaft haben und halten will. Wer uns angenommen hat, so sollen auch wir einander annehmen. Er lenkt unseren Blick auf seinen kommenden Tag, wo er uns alle versammeln wird zum großen Abendmahl in seinem Reich. Wir hören jetzt noch einmal unsere Posaunen.
Thank you.
Im Glauben leben und den Glauben bewähren können wir aber nur, wenn wir in Verbindung mit unserem Herrn bleiben. Als Brücke der Verbindung hat uns Jesus das Gebet gegeben. Jesus hat uns im Vater unser ein Gebet gelehrt, das Maßstab für unser Beten ist. Vater unser im Himmel.
Gott, du bist über uns wie der Himmel, um uns her wie die Luft und unter uns wie die Erde. Du bist Herr über die ganze Welt, über die unermessliche Weite des Weltenraums, über unsere Erde und über alle Menschen. Wir danken dir, dass du uns hörst, wenn wir dich anrufen. Wir danken dir, dass du uns durch Jesus erlaubst, dich, unseren Vater, zu nennen.
Geheiligt werde dein Name.
Überall in der Welt gebrauchen Menschen deinen Namen, gedankenlos, gleichgültig, verächtlich. Hilf, dass wir nicht mitmachen bei dem unbedachten Geschwätz über dich. Halte du die Wacht über unsere Worte.
Dein Reich komme.
Unsere Welt ist deine Welt. Darum möchten wir, dass es auf dieser Welt so zugeht, wie es dir gefällt, in unseren Häusern und Familien, in unserem Land und unter dem Volk. Hilf uns, alle unsere Kräfte einzusetzen.
Wir wissen aber auch, dass wir Menschen aus eigener Kraft das Misstrauen, den Hass und die Gewalt nicht ausrotten können. Wir wissen, dass der endgültige Friede erst kommen wird, wenn du selber kommst. Darum komm zu uns mit deiner erneuernden Kraft. Führe deine neue Welt herbei, wo Friede und Gerechtigkeit herrschen und Hass und Streit ein Ende haben.
Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden.
Wie du selbst einen Willen hast, so hast du auch uns einen Willen gegeben. Doch unser Wille steht nicht im Einklang mit deinem Willen. Das macht uns Not. Überall in der Welt ist Streit, weil jeder seinen Willen durchsetzen möchte. Du willst aber, dass wir im Frieden leben. Hilf, dass wir unseren eigensüchtigen Willen überwinden und deinen Willen tun.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Wir gehören zu den Menschen, denen es besser geht als vielen anderen. Jeden Tag können wir uns satt essen. Wir haben Wohnung und Kleidung. Gib uns ein offenes Herz und offene Hände, denen zu helfen, die hungern und nicht genug zum Leben haben.
Gib aber auch, dass wir uns nicht nur vom Brot allein ernähren, sondern ebenso von deinem Wort, das Leben ist und Leben gibt.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Du kennst die Gedanken, die unsere Fantasie beherrschen, und du hörst, was wir reden, wie viel halbwahre oder lieblose Worte über unsere Lippen gehen. Und du siehst auch, was wir tun, gegen deinen Willen und dein Gebot. Und du weißt, was wir schuldig bleiben, dir und den Menschen um uns her. Vergib uns unsere Schuld.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Es ist so viel Leid in der Welt und viele Menschen geraten in Verzweiflung. Es geschieht so viel Unrecht in der Welt und viele Menschen müssen unschuldig leiden. Es gibt so viele Versprechungen und so viele Enttäuschungen, dass wir einander irre werden. Vergib uns unsere Schuld, lass uns bei dir bleiben, denn wir brauchen dich, an jedem Tag und zu jeder Stunde.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir loben dich, du unser Vater im Himmel, denn dein Wort ist wahr, du stehst zu deinen Verheißungen. Wir danken dir, dass du stärker bist als alle Gewalt der Menschen und Mächte, stärker auch als die Macht des Bösen. Wir freuen uns, dass du Herr bist über alles, was wir sehen und auch über alles, was wir nicht sehen. Du behältst die Macht in deiner Hand, solange diese Welt besteht. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Weil Gott uns in Jesus Christus durch den Heiligen Geist Richtung und Halt, Leben, Trost und Geborgenheit im Sterben gibt, dürfen wir uns ihm anvertrauen und miteinander bekennen. Unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Weil denn weder Ziel noch Ende. Wir singen Lied Nummer 3 auf unserem Liedblatt. Nun, nachdem ihr so gut gemacht habt, eine kurze Geschichte aus dem Neuen Testament. Für Eltern mit Kleinkindern sei dazwischen gesagt, dass wir eine Übertragung in der Sakristei haben und diese Sakristei von außen herum erreichbar ist. Lukas 19. Und Jesus zog hinein und ging durch Jericho, und siehe, da war ein Mann genannt Zachäus. Der war ein Oberster der Zöllner und war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte nicht vor dem Volk, denn er war klein von Person. Und er lief heraus und stieg auf einen Maulbeerbaum auf, dass er ihn sehe, denn allda sollte er durchkommen. Und als Jesus kam an die Stätte, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend hernieder, denn ich muss heute in deinem Hause einkehren. Und er stieg eilend hernieder und nahm ihn auf mit Freuden. Amen. Ich muss heute in deinem Hause einkehren. So könnte die Oma sagen, die wegen ihrem Ischiasnerv gar nicht mehr so reiselustig ist. Aber bei der Konfirmation des Enkels will sie unbedingt dabei sein. Ein Familienfest ohne Großmutter wäre wie eine Festtagstorte ohne Zuckerguss. Ich erinnere mich doch noch ganz genau, wie du als süßer Propf damals im Taufkissen lagst, sagt sie. Ich will doch sehen, wie du groß geworden bist. Ich bin gespannt, ob du dem Opa oder der Oma nachschlägst. Ich muss heute in deinem Hause einkehren. Oder so könnte auch der Patenonkel sagen, der extra ein Skiwochenende in den Bergen schnappen ließ. Seit Tagen hat er einen Geschenkladen nach dem anderen abgegrast und nichts Richtiges gefunden. Schließlich hat er sich für einen Walkman entschieden, obwohl er von diesen Ohrenbeleidigern überhaupt nichts hält. Ich erinnere mich noch, sagt er, wie mich mein Geschenk damals gefreut hat. Ich will doch sehen, wie große Augen du machst beim Aufpacken. Ich bin gespannt, ob du nicht schon zwei solcher Dinger hast. Ich muss heute in deinem Hause einkehren. Oder so könnte sogar der Freund sagen, der sich diesen Termin gemerkt. Vor 2 Jahren hat er selber Konfirmation gefeiert und damals hat er alle Freunde eingeladen und jetzt wird die Retourkutsche gefahren. Ich erinnere mich noch, sagt er, wie ich damals mit Hemd und Krawatte ausgesehen habe. Jetzt will ich sehen, wie du im Konfirmandenanzüglein drin stehst. Ich bin gespannt, wie deine Fete abläuft. Ich muss heute in deinem Hause einkehren. Aber wisst ihr, so sagt kein Freund und keine Oma und kein Patenonkel, sondern so sagt Jesus Christus selber. Auf seinem Weg durch Israel hindurch ist er auf der Markung Jericho angekommen. Und als er durchs Stadttor geht, da geht es wie ein Lauffeuer durch Straßen und Gassen. Jesus kommt. Kinder werfen ihre Spielsachen weg. Mütter lassen ihr Strickzeug liegen. Männer legen den Hammer beiseite. Alles stürzt auf die Straße, um den berühmten Wanderprediger und Wunderheiler zu sehen. Und Jesus selber bahnt sich einen Weg durch die Menge. Aber auffallenderweise marschiert er nicht zum Bürgermeister und sagt: Ich muss heute in deinem Rathaus konferieren. Auffallenderweise marschiert er nicht zum Lehrer und sagt: Ich muss in deinem Schulhaus diskutieren. Und er marschiert auch nicht zum Priester und sagt: Ich muss in deinem Gotteshaus meditieren. Nein, dieser Jesus bleibt unter einem Maulbeerbaum stehen, schaut hinauf, sieht dort hinter den Zweigen auf dem letzten Ast diesen Zollsekretär Zachäus und sagt ihm: Ich muss heute in deinem Hause einkehren. Es ist nicht Jesu Art, nur den Herrn Oberbürgermeister, nur den Herrn Oberkirchenrat und nur den Herrn Oberschulrat zu beehren. Jesu Art ist vielmehr, dass er auch den kleinsten und geringsten und unbedeutendsten entdeckt. So kommt er heute zu dem, der sich hinter manchen Feigenblättern verstecken will. So sagt er es dem, der sich auf den letzten Ast abgeschoben fühlt. So sagt er es euch, die ihr mit 14 noch keine Kittel oder Titel habt und nur hören müsst: Konfirmand hat keinen Verstand. So sagt er es heute Morgen jedem.
allen Häusern, ich muss heute in deinem Hause einkehren. Was das heißt? Es heißt einmal, du musst umkehren. So wie der Zachäus. Normalerweise saß er am Schlagbaum und zog die Steuern ein. Für eine lineare Steuererhöhung war der Herr Zollsekretär immer gut. Aber weil er seine Finger nicht nur in den Geldbeuteln der Leute, sondern auch seine Hand am Puls der Zeit hatte, wusste er, dass Jesus kommt. Eine willkommene Sache, um einmal den Laden dicht zu machen und in die Stadt zu gehen. Und so marschierte der Herr Zachäus in die Stadt. Natürlich wusste er, dass bei einem solchen Aufmarsch alle Ränge und Logen und Parketts längst besetzt sind. Das machte ihm gar nichts aus. Das kann doch einen Zollmann nicht erschüttern. Er wählte die Vogelperspektive, auch wenn die anderen den Vogel zeigten. Dieser Hochsitz auf dem Maulbeerbaum, der war echt spitze. Und dann bleibt dieser Jesus stehen und sagt, wenn ich bei dir einkehren will, Freund, dann musst du umkehren. Nach oben geht es nicht mehr weiter. Nach oben geht es nie mehr weiter. Wir hangeln, wir strampeln uns ab, damit wir den anderen eine Nasenlänge voraus sind. Wir steigen durch die Arbeitszweige, damit wir den anderen einen Kopf voraus sind. Wir hangeln uns durch die verschiedenen Gehaltsstufen, damit wir den anderen finanziell in die Tasche stecken. Wir möchten ja auch ganz oben sein, spitze sein, top sein. Und Jesus sagt, steig eilend hernieder, eure Bäume wachsen nicht in den Himmel. Kehre schnell ab, kehre schnell um, kehre um, deine ganze Lebensrichtung ist falsch. Das ist kein harter Befehl, sondern das ist liebende Fürsorge. Wie viel haben sich schon verstiegen und sind hängen geblieben? Wie viel haben sich schon übernommen und sind sitzen geblieben? Wie viel haben sich schon verrechnet und sind abgestürzt? Einem, der sich verklettert hat, hilft auch nicht, dass er langsamer oder vorsichtiger oder besser klettert, sondern dass er umkehrt und die Rute zurückwählt. Uns und euch hilft doch nur eines. Wenn wir diesen Ruf heute Morgen hören, wenn wir umkehren und zu diesem Herrn gehen, der uns einlädt, er will euch Boden unter die Füße geben, ein sicheres Fundament für eure Leben, einen Grund in allen Beben unserer Zeit. Deshalb, du musst umkehren. Das ist eine. Und das andere, was er sagt, du musst heimkehren. So wie der Zachäus. Putzmunter saß er ja auf seinem Hochsitz. Als ihn dieser Ruf Jesu traf, ich will heute in deinem Hause einkehren. Und interessanterweise blockierte dieser Grünkittel nicht ab. Er sagte nicht, ach Herr, ich muss unbedingt wieder ins Geschäft. Der Schlagbaum kann nicht der ganze Nachmittag zubleiben. Die Leute brennen mir die Bude ab, wenn sie nicht auf den Markt können. Später vielleicht, später. Interessanterweise wehrt dieser Herr Zachäus auch nicht ab. Er sagt nicht, ach Herr, ich muss unbedingt zu einer Sitzung der Spar- und Darlehenskasse. Dort bin ich im Vorstand und ich muss doch die Bilanz verantworten. Der Chef wird wütend, wenn ich nicht rechtzeitig zur Stelle bin. Später vielleicht. Und dieser Zollsekretär sagt auch nicht, ach Herr, das ist ja eine Riesensache. Das kann ich mir so schnell nicht vorstellen. Ich will mir das genauer überlegen. Später vielleicht, am besten, wenn ich im Ruhestand bin, dann habe ich Zeit, dann klappt's. Der Zachäus argumentiert so nicht. Zachäus hat kapiert. Er hat's kapiert. Geschäft und Sitzungen und Überlegungen in allen Ehren. Aber ich muss heimkehren, wenn Jesu kommt. Jesu Besuch ist Nummer eins. Alles andere kommt später. Liebe Freunde, immer ist etwas wichtiger, wenn es um den Glauben geht. Immer ist etwas vorrangiger, wenn es um Jesus geht. Immer ist etwas anderes dran. Ich muss doch jetzt zur Schule. Und ich muss lernen, dass der Kopf raucht. Ein Zeugnis mittelmäßiger Art bringt mir überhaupt nichts, dann muss ich weg vom Fenster. Ich muss lernen, später her, wenn ich 25 bin. Und mit 25 sagen wir, Herr, ich muss einen Hausstand gründen. Ich muss abends und wochenends muss ich ein paar Pfennige dazu verdienen. Du weißt ja gar nicht, wie teuer das Zeug heute ist. Wenn ich 45 bin, Herr, dann geht's. Und mit 45 sagt man, Herr, ich muss einfach nach meinen Kindern schauen. Die wachsen mir über den Kopf. So geht ja die Gammelei zu Hause auch nicht weiter. Herr, später vielleicht, wenn ich im Ruhestand bin, dann habe ich Zeit, dann klappt's. Liebe Freunde, einer hat gesagt, die lange Bank ist der Sitzplatz des Teufels. Wer die Sache mit Jesus verschiebt, der verschifft sie garantiert. Heute kommt Jesus an eurem Lebensbaum vorbei. Heute bleibt er stehen und er schaut dich persönlich an und er kündigt dir seinen Besuch an. Freund, du musst doch reagieren. Du musst doch sagen, vielleicht so, wie wir es vorhin gesagt haben. Und das wäre ein Fest. Herr Jesus, dir lebe ich. Dir leide ich, dir sterbe ich. Dein bin ich tot und lebendig. Mach mich, o Jesu, ewig selig. Du musst heimkehren, wenn aus deinem Leben etwas werden will. Aber auch das Dritte. Du musst wegkehren. So wie der Zachäus. Nachdem er mit diesem Jesus getafelt hat, da läuft er doch durch diesen ganzen Ort. Bei denen, die im Zollbaum betrogen und geprellt wurden, da klopft es. Als sie aufmachen, steht Herr Zollsekretär Zachäus vor der Tür. Und die denken, will denn dieser Geldmensch noch mehr? Aber der zieht seine Brieftasche heraus, blättert ihnen Geld hin, Steuerrückzahlung, alles mal 4. Nicht möglich, sagen sie, aber bevor sie ein rechtes Wort über die Lippen bringen, stürmt er schon weiter. Zachäus verteilt die Hälfte seines Vermögens. Jesus hat ihm das nicht bei dem Abendessen ins Ohr geflüstert. Er hat selbst gemerkt, wenn ich diesem Herrn gehören will, dann muss ich mein einnehmendes Wesen wegkehren. Wer diesen Jesus in den Blick bekommt, der sieht auf einmal den Sohn Gottes, der auch alles weggegeben hat. Seine himmlische Ehre, seine Liebe, seine Barmherzigkeit. Er gab schließlich sein ganzes Leben am Schandpfahl auf Golgatha, dort auf diesem Schinderbuckel vor Jerusalem. Dort hängt dieser Jesus Christus als Ganzopfer für dich und unsere ganze Schuld und unser ganzes Leben. Nur der kann ihm gehören, der gehörig in seinem Leben was wegkehrt. Geiz, Selbstsucht, Eigenliebe. Wer Christ wird, der bekommt kein frommes Gefühl in der Herzgegend, sondern der bekommt ein warmes Herz für den anderen. Wer Christ wird, der bekommt keinen frommen Augenaufschlag in den Himmel, sondern der bekommt den anderen im Blick. Wer Christ wird, der fährt nicht mehr Karussell um das eigene Ich, sondern der lebt in dieser Welt und für andere. Liebe Freunde, weil dem so ist. Deshalb müssen wir doch wegkehren und etwas neu machen in unserem Leben. Bodelschwingh hatte schon recht, wenn er sagte, wer Jesus liebt, der hat Zeit für den anderen. Der löst die Blockade seines Herzens und der wird offen für die, die um uns herum sind. Ich möchte heute Morgen nicht zu lang werden. Deshalb möchte ich auch hier Schluss machen, aber liebe Freunde, mit diesem Tag endet unser gemeinsamer Weg des Konfirmandenunterrichts. Ihr werdet erleichtert sein, dass alles nun wirklich vorüber ist. Ihr dürft es auch. Ich jedoch bin beschwert. Ich bin beschwert. Beschwert deshalb, weil ich nicht gewiss weiß, ob ich euch diesen Jesus Christus groß und wichtig genug gemacht habe. Diesen Jesus, der euch heute persönlich sagt, ich will heute in deinem Hause einkehren. Ob du umkehrst, ob du heimkehrst, ob du wegkehrst. Amen. Ach, such doch den, lasst alles stehen. Wir singen auf unserem Liedblatt Nummer 4. Nummer 4. Liebe Konfirmanden, ich möchte euch bitten, dass ihr jetzt aufsteht. Ihr seid auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft worden. Gott, der Vater, hat euch zu seinem Reich berufen. Jesus will euer Herr sein. Der Heilige Geist will euch auf Gottes Wegen führen. Bei eurer Taufe wurden eure Eltern und Paten gefragt, ob sie wollen, dass ihr Glieder der christlichen Gemeinde werdet. Ihr Ja kann eure eigene Antwort auf Gottes Ruf nicht ersetzen. Im Konfirmandenunterricht haben wir darüber nachgedacht, was dieser Ruf für uns bedeutet. Darüber habt ihr öffentliche Rechenschaft abgelegt. Zusammen mit uns allen seid ihr darum gefragt, ob ihr im Glauben annehmen wollt, was der Herr in der Taufe euch geschenkt hat. Diese Antwort auf diese Frage werdet ihr mit eurem ganzen Leben zu geben haben. Gott helfe euch, alle Zeit unserem Herrn Jesus Christus ein freudiges Ja zu geben. Wir beten mit diesen Konfirmanden und stehen dazu auf. Lieber Vater, wir danken dir. Nun wartest du auf die Antwort unserer Konfirmanden. Du wirst sie immer aufs Neue fragen, ihr ganzes Leben lang. Du wirst fragen, ob sie bereit sind, dir zu gehören. Du wirst fragen, was sie aus ihrem Leben machen. Hilf ihnen, dass sie sich nicht gegen dich verschließen. Bewahre sie davor, dass sie gleichgültig an dir und deiner Gemeinde vorübergehen. Lass sie offen sein für dein Wort und deinen Segen, wenn sie jetzt vor den Altar treten. Amen. Und so bitte ich euch, dass ihr nun vor den Altar kommt, damit ihr den Segen empfangt.
Welcher höher ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.
Macht ihn bei. Der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht lassen noch verderben. Heinz Peter Münch, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen.
Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch, dass er euch samt Seele und Leib heilig und unsträflich bewahre auf die Zukunft unseres Herrn.
Rainer Munz, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Björn Reinicke, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf den Felsen baute.
Er versegne euch, er bewahre euch vor dem Argen und geleite euch auf dem Weg zum Leben.
Franco Sorbara, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die das selig macht, alle, die daran glauben. Xenia Kroh, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, dazu du berufen bist.
Und Gott, der Vater, der Gott der Barmherzigkeit, er leite euch, führe euch und begleite euch.
Amen. Die Melanie Herzl, alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und die Martina Neuwirth, seid fröhlich in Hoffnung, geduldigen Trübsal haltet an einem Gebet.
Und dieser Gott, der uns bisher geführt, der führe euch weiter und helfe euch zu einem Glauben an Jesus.
Tabea Oesterle, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht. Kerstin Sulzberger, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und nun hören wir noch einmal die Posaunen. Liebe Konfirmanden, mit der Konfirmation ist eure Zugehörigkeit zur Gemeinde bestätigt.
Ihr seid nun eingeladen zum heiligen Abendmahl und könnt das Patenamt übernehmen. Die Gemeinde bittet euch, nicht nur an ihren Gaben, sondern auch ihren Aufgaben teilzuhaben. Keiner von uns lebt für sich allein. Gott will, dass wir eine Gemeinde sind, in der einer dem anderen hilft. Er schenke euch Bereitschaft zum Dienst an jedem, der uns braucht. Und hören wir noch ein kurzes Grußwort des Kirchengemeinderats. Ich darf Herrn Kirchengemeinderat Öserle hierher bitten.
Liebe Konfirmanden, zuerst möchte ich euch eine Begebenheit erzählen. Die Könige von Italien verliehen früher einen Orden, der eine besondere Bedeutung hatte. Es war der Orden der Annunziaten, die Auszeichnung derer, die ohne Voranmeldung zum König kommen durften. Kam nun ein Träger dieses Ordens in den Königspalast, so wurde er von der Wache ohne weiteres eingelassen. Wenn er dann erfuhr im Palast, in welchem Raum der König war, so durfte er anklopfen und ungeniert eintreten. Erblickte der König den Orden an der Brust des Eintretenden, so stand er auf, gab ihm freundlich die Hand und hatte ein offenes Ohr für die Anliegen des Besuchers. Seht, durch unseren Herrn Jesus Christus ist euch solch ein Orden auch angeboten. Der König des Himmels empfängt und hört euch jederzeit ohne besondere Voranmeldung. Wir dürfen uns in Beugung und im Vertrauen im Gebet an diesen lebendigen Herrn wenden. Gott redet zu uns durch sein Wort, die Bibel. Sicherlich habt ihr diese in den vergangenen Monaten besser kennen und hoffentlich auch lieben gelernt. Herr Pfarrer Eisler wollte euch in der Zeit des Konfirmandenunterrichts etwas von dem wichtig machen, was eurem Leben Sinn, Erfüllung und Ziel gibt, wofür es sich lohnt zu leben. Wir als Stiftsgemeinde laden euch herzlich ein zum Mädchenkreis und Jungenschaft und nicht zuletzt zum Gottesdienst. Früher oder später werdet ihr in eurem Leben Fragen und Probleme haben. Wie gut ist es da, wenn ihr euch in einem Kreis von Christen geborgen wisst. Hier wird euch Hilfe und Wegbegleitung angeboten. Uns als Gemeinde ist es ein Anliegen, dass ihr diesem Herrn Jesus Christus treu seid. Er ist es wert, dass ihr euer ganzes Vertrauen auf ihn setzt. Deshalb singt schon der Psalmist: Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze zu Gott, dem Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. In diesem Sinn wünschen wir euch einen frohen und gesegneten Festtag zusammen mit euren Eltern, Paten und Verwandten.
Und nun das Schlussgebet spricht eine Konfirmantin und ihr Vater. Ich darf bitten, dass die nach vorne kommen und wir stehen zum Schlussgebet auf.
Herr Jesus Christus, wir rufen dich an. Hilf uns auf dem Weg, den wir nun zu gehen haben. Bleibe uns zur Seite in den Fragen, die uns umtreiben. Lass uns immer wieder erkennen, dass du es gut mit uns meinst. Schenke uns Erfahrungen mit dir. Bewahre uns vor falschen Wegen und gib uns Kraft, dass wir uns bewähren können als Menschen, die mit dir rechnen.
Herr Jesus Christus, wir rufen dich an. Lass uns als Eltern, als Paten und Gemeindeglieder unseren Konfirmierten glaubwürdig zeigen, was das Leben in deiner Gemeinde bedeutet. Gib uns Weisheit, Geduld und die rechte Offenheit für den Umgang mit jungen Menschen. Hilf uns, dass wir unsere Verantwortung für sie erkennen und wahrnehmen und sie in ihrem Glauben und Leben nicht allein lassen. Leite uns alle, Junge und Erwachsene, durch deinen Heiligen Geist und mache aus uns lebendige Glieder deiner Gemeinde, die dir angehören mit ungeteiltem Herzen. Amen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Nun danket alle Gott. Wir singen den großen Dankchoral zum Schluss miteinander. Beim Opfer, das wir heute einlegen, denken wir an eine Arbeit der Indianer-Pioniermission in Südamerika. Und dort unter den Indianerstämmen soll ein Waisenhaus gebaut werden. Für Waisen aus indianischen Stämmen, die sonst niemand haben. An solch einem Tag, wo wir so viel ausgeben, sollten wir dort weitergeben, wo Not ist. Ich bitte Sie um ein Opfer für die Indianer-Pioniermission in Südamerika und danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Geben. Gleich anschließend werden sich die Konfirmanden hier draußen vor diesem Tor aufstellen, um sich fotografieren zu lassen. Und dann möchte ich Konfirmanden, Eltern, aber auch die Gemeinde herzlich einladen zum Abendmahl heute, 18.30 Uhr, drüben in der Schlosskirche. 12 Minuten Gottesdienste sind von Montag bis Donnerstag um 17.15 Uhr und im Gemeindehaus am Dienstag um 20 Uhr die Stunde des Gebetes. Ich darf Ihnen nun allen, besonders den Festfamilien, einen strahlenden und gesegneten Festtag wünschen. Gehen Sie hinein in diesen Tag jetzt mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.